Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Auch wenn wir es im Alltag nicht merken, das viele CO2 in der Luft ist ein Problem. Es muss dringend reduziert werden, denn wir wissen es, CO2 ist hauptverantwortlich für die Klimaerwärmung. Reduzieren ist das eine, das andere wäre recyceln. Denn auch CO2 ließe sich rezyklieren, so wie wir Batterien, Altpapier, Aludosen oder PET-Flaschen wiederverwerten. An der ETH Zürich arbeitet man daran. Christoph Keller hat sich für Kontext auf einen Laborbesuch begeben.
Als letzte Woche der Bundesrat die Verordnung zum schweizerischen CO2-Gesetz vorstellte, gab es Aufregung, denn die Schweiz muss ihren CO2-Ausstoß senken, und zwar massiv.
Trotzdem soll im nächsten Jahr bei der CO2-Abgabe alles beim Alten bleiben. Die Chefin der Sektion Klima im Bundesamt für Umwelt BAFU, Andrea Burkhardt.
Die CO2-Abgabe wird nicht auf 2013 erhöht.
So steht es in der geplanten Verordnung zum neuen CO2-Gesetz.
Und so tönte es in den Nachrichten letzte Woche. Der Tenor aus dem Bundeshaus lautete, man möchte das mit der CO2-Abgabe gemächlich angehen. Für die einen geht es dennoch zu schnell, für die anderen hingegen geht es viel zu langsam. Zum Beispiel für den SP-Politiker und Nationalrat Beat Jans.
Man muss das anders machen. Wir haben im Klimabereich noch so viel Handlungsbedarf und auch die Energieszenarien, die jetzt vorliegen in ihren Grundzügen, die zeigen, dass wir noch ganz viel machen müssen. Da jetzt die Bremse anzuziehen, macht überhaupt keinen Sinn.
Klar ist, dass die Schweiz, wie andere Länder auch, CO2 reduzieren muss, und zwar bis zum Jahr 2020 auf 10% unter dem Niveau von 1990. Allerdings, noch sind wir sehr weit von diesem Ziel entfernt, und gerade bei den Treibstoffen, bei Ersatzstoffen für Benzin, Diesel und vor allem beim Flugbenzin sind noch nicht viele brauchbare Technologien als Ersatz in Sicht. CO2 ist und bleibt ein Problem, weil CO2 zu einem großen Teil nichts anderes ist als der Abfall aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Doch während wir in anderen Bereichen gelernt haben, Abfälle zu recyceln, aktive Abfallbewirtschaftung zu betreiben, sind wir in Sachen CO2 noch weit von diesem Ziel entfernt. In einem Labor an der ETH Zürich aber wird genau an dieser Frage gearbeitet. Genauer im Labor MLK28, Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich an der Sonneckstrasse 3.
Das muss ich mir mal überlegen.
13 Millionen. Ein Raum, mehrfach unterteilt, eine Treppe geht von einer Art Empore hinunter, eine breite Fensterfront, das Ganze ist vollgestellt mit Apparaturen, die etwas Vorläufiges haben, etwas Zufälliges auch. Mittendrin Gilles Marc, Forschungsmitarbeiter hier im Labor, ein junger Forscher.
Im oberen Bereich haben wir Anlagen zum Studieren der chemischen Reaktionen, die wir in unseren Prozessen dann sozusagen nachher in die Praxis umsetzen. Auf der anderen Seite befinden sich solche Rohröfen, in denen wir diese chemischen Reaktionen, die wir später mit Sonnenenergie durchführen wollen, zum ersten Mal unter kontrollierten Temperaturbedingungen testen können. Wenn die Tests in diesen Rohröfen erfolgreich, vielversprechend abgeschlossen sind, gehen wir einen Schritt weiter und testen kleinere Reaktorprototypen, die hier an verschiedenen Orten rumstehen, hier im Labor.
Gilles Marc mit einem Rundumblick über das Labor. Das Labor MLK28 an der ETH Zürich. Irgendwann vielleicht wird man sich an diesen Ort erinnern, wenn Wissenschaftsgeschichte geschrieben wird. Denn hier in diesem Labor geht es um nicht weniger als darum, CO2 in neue synthetische Treibstoffe umzuwandeln mit der Sonne. Hier wird Sonnenlicht als Hochenergiequelle eingesetzt, um aus CO2 neue Treibstoffe zu machen. Wie das geht? Indem die Sonne konzentriert wird, indem sie gebündelt wird, indem sie als Hochenergiequelle benutzt wird. Im Labor zunächst einmal mit Lampen. Gilles Marc führt mich herum und erklärt mir den Sonnensimulator im Labor.
In diesem Solarsimulator, der besteht aus mehreren Xenon-Lichtbogenlampen, die dann zusammen ihre Strahlung, wenn eingeschaltet, ihre Strahlung einen bestimmten Brennpunkt bündeln.
Und hier in diesem Brennpunkt, wo es heiß wird, sehr heiß, geschieht dann alles.
In diesem Brennpunkt erreichen wir Strahlungsintensitäten, die durchaus über das 5000-fache der normalen Sonneneinstrahlung auf der Erde gehen kann. Und dementsprechend hohe Temperaturen bis zu 2000 Grad können wir natürlich in unseren Reaktoren dann auch erreichen. Der Reaktorprototyp wird dann in den Brennpunkt des Solarsimulators gestellt und die entsprechenden Chemikalien natürlich hinzugefügt, die Ausgangsstoffe, und danach die chemische Reaktion getestet.
Hier in diesem Brennpunkt, dort wo es heiß ist, sehr heiß, dort passiert alles. Gilles Marc arbeitet in der Forschungsgruppe von Professor Aldo Steinfeld, der an der ETH Zürich die Professur für erneuerbare Energien leitet und dazu das Institut für Solartechnologie am Paul-Scherrer-Institut in Würlingen. Aldo Steinfeld gilt als eigentlicher Pionier in Sachen thermischer Umwandlung von Sonnenlicht. Und so sind denn all seine Forschungsgruppen, und es sind viele geworden in den letzten Jahren, auf diesen einen Brennpunkt fokussiert, den man im Labor herstellen kann, den man aber vor allem draußen in großen Solarkraftwerken erzeugen will, den Punkt, an dem Temperaturen von bis zu 2000 Grad erzeugt werden. Gilles Marc, der in der Forschungsgruppe mitarbeitet.
Also uns als Forschungsgruppe interessiert natürlich die Sonne in dem Sinn, dass Solarenergie eine frei verfügbare Form der Energie ist, die wir auf der Erde sozusagen gratis geliefert bekommen. Wir kriegen ein Vielfaches geliefert.
Aus der Forschung wissen wir, dass die Sonne in einer Stunde so viel Energie auf die Erdoberfläche strahlt, wie die Menschheit in einem Jahr verbraucht. Oder anders gesagt, wir kriegen von der Sonne pro Jahr das 8760-fache dessen, was die gesamte Menschheit an Energie benötigte. Das Problem dabei, oder besser gesagt, das erste Problem von dreien.
Das eine ist die sehr starke Verteilung, das heißt die relativ schwache Intensität, die wir auf der Erde bekommen. Das heißt, wir kriegen an einem sehr schönen Sommertag ca. 1 Kilowatt pro Quadratmeter hier in der Schweiz.
Sonnenenergie, um es bildhaft auszudrücken, wird wie mit der Gießkanne über die Erde verteilt. Zweitens?
Das zweite ist die Unstetigkeit. Tag, Nacht, schönes Wetter, schlechtes Wetter.
Und drittens, wir haben ein Verteilungsproblem.
Und das dritte ist die Tatsache, dass natürlich die Regionen der Erde, die näher beim Äquator sind, deutlich mehr von dieser Sonnenenergie kriegen als die nördlichen Regionen, wobei natürlich die Energiekonsumenten vielfach genau in diesen nördlichen Regionen sitzen.
Woran man arbeitet hier im Labor MLK 28 der ETH Zürich ist dies: Sonnenlicht hochkonzentriert einzufangen und durch die Reaktion mit CO2 und mit anderen Stoffen in flüssige oder gasförmige, dann auch transportierbare Treibstoffe zu verwandeln.
Und das sehen wir eigentlich auch als die Lösung der drei vorher genannten Probleme. Das heißt, wir müssen Solarenergie in eine Form bringen, in der sie einfach gespeichert und einfach zu den Verbrauchern transportiert werden kann.
Mit diesem Prozess, erklärt mir Gilles Marc im Labor, mit diesem Prozess kann zum Beispiel aus CO2 plus Wasser plus Sonnenenergie am Ende eines Prozesses Benzin oder Kerosin entstehen.
Wir nennen es solare Treibstoffe. Es kann sich um Synthesegas handeln. Das ist eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, die als Ausgangsstoff dient dann für die Benzinherstellung. Es kann auch Wasserstoff selbst sein. Oder es kann, wie Sie gesagt haben, jegliche Art von Benzin sein: Dieselbenzin, Kerosin, Methanol, Alkohol. Alles ist grundsätzlich möglich. Und das Ziel ist halt eben, in diesen Energieträgern sozusagen die Sonnenenergie zu speichern und sie verfügbar zu machen, im Speziellen natürlich für den Transportsektor.
Man braucht Kohlenstoff dazu, das C im Periodensystem, das C, das in allen Treibstoffen zur Verbrennung führt, das C, das bei der Verbrennung zu CO2 reagiert. Dieses C, der Kohlenstoff, ist in den fossilen Treibstoffen in Kohle, Erdöl und Erdgas reichlich enthalten, wurde dort eingelagert vor Jahrmillionen. Es ist aber auch in Pflanzen enthalten, und wenn es verbrannt wird, verbleibt es in der Atmosphäre als CO2, als Treibhausgas. Manche Gruppen im Labor beziehen dieses C in der Form von CO2 aus der Luft oder sie arbeiten mit konzentriertem CO2.
Dies ist sozusagen die in sich geschlossene Lösung, wo eigentlich ein in sich geschlossener Kreislauf besteht. Dem Reaktor führen wir CO2 und Wasser hinzu. Hinten kommt der Treibstoff raus. Und bei der Verbrennung dieses Treibstoffs, beispielsweise in einem Auto, in einem Flugzeug, entstehen hinten wieder die Ausgangsstoffe Wasser und CO2.
Anders das Verfahren, an dem Gilles Marc und seine Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Hier wird das C nicht aus der Luft gewonnen, indem zum Beispiel CO2 mit Sonnenenergie gespalten wird. Hier gewinnt man das C aus pflanzlichen Abfällen, aus Teerrückständen. Man kann das C aus allem herausziehen, was Kohlenstoff enthält, also aus Stoffen, die ihrerseits schon CO2 aufgenommen haben. Und so ist auch dieser Zyklus klimaneutral, denn bei der Verbrennung geben diese Treibstoffe nicht mehr CO2 ab, als die verwendeten Stoffe bereits enthielten. Natürlich braucht es Energie für diesen Prozess, viel Energie sogar.
Das ist natürlich ein energieintensiver Prozess, aber wir beziehen diese Energie sozusagen gratis von der Sonne.
Gilles Marc kommt immer wieder darauf zu sprechen, auf das, was in diesem Brennpunkt unter den Solarlampen passiert. Also gehen wir einen Schritt weiter in seinem Labor, schauen uns an, was Gilles Marc und seine Kollegen in diesen Brennpunkt hineinstellen, einen Sonnenreaktor.
Grundsätzlich handelt es sich bei den Reaktoren immer um sogenannte Kavitäten, die mit einer Öffnung versehen sind. Durch diese Öffnung wird eigentlich die konzentrierte Solarstrahlung dann in den Reaktor eingelassen, hineingebracht, sozusagen indem der Reaktor auf den Brennpunkt positioniert wird, der Solaranlage. Im Innen des Reaktors können wir natürlich diese sehr hohen Temperaturen erreichen. Im normalen Fall bei den Prozessen hier handelt es sich nicht um 2000 Grad. Wir können diese Prozesse bei 1100, 1200, 1300 Grad Celsius durchführen.
Der Sonnenreaktor ist im Labor etwa so groß wie ein Bühnenscheinwerfer. Bei der Anwendung wird er viel größer sein. Dieser Reaktor kann vieles. Bei Gilles Marc in seinem Verfahren wurde der Reaktor so ausgelegt, dass er Biomasse hocheffizient zu Treibstoffen verwandeln kann, dass er also das von Pflanzen bereits gespeicherte CO2 zu Treibstoffen umwandelt.
Grundsätzlich jedes kohlenstoffhaltige Material, in unserem Fall jetzt hauptsächlich Biomasse, wird unter Ausschluss von Sauerstoff aufgeheizt. Man gibt Wasserdampf hinzu und es entsteht in der chemischen Reaktion bei diesen Temperaturen von ca. 1200 Grad Celsius ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, das Synthesegas oder Syngas, welches als Ausgangsstoff verwendet werden kann, zum Beispiel für die Wasserstoffproduktion, für die Produktion von flüssigen Treibstoffen, Benzin. Oder das Syngas kann grundsätzlich auch eingespiesen werden in die Erdgasleitung.
Also Wasserstoff einerseits, andererseits das Syngas, beides hochwertige Produkte, aber, sagt Gilles Marc,
unser Favorit in dem Sinne ist die Erzeugung von flüssigen Treibstoffen. Um Treibstoffe, die heutzutage hauptsächlich fossilen Ursprungs sind, durch Solarenergie und Biomasseenergie zu ersetzen.
Nur, was versteht Gilles Marc denn unter Biomasse? Woher kommen die Rohstoffe für den Solarreaktor?
Wir haben natürlich Kohle getestet, wir haben Raffinerierückstände getestet, wir haben Klärschlamm, Algen, Rückstände aus der Zuckerrohrverwertung, vor allem Rückstände aus der Landwirtschaft. Holzartige Materialien sind eigentlich sehr gut für den Prozess.
Also keine Verwendung von Nahrungsmitteln als Biotreibstoffe, keine Biotreibstoffplantagen in den Sonnenreaktor kommen nach jetzigem Stand, nur landwirtschaftliche Abfälle, auch Küchenabfälle wären geeignet, selbst Metzgereiabfälle. Mit dem Biosolarreaktor wird nun, etwas salopp gesagt, die Biomasse energetisch aufgeladen, sozusagen gedoppt.
Neben der Tatsache, dass wir eine sehr hohe Prozesstemperatur haben und dementsprechend Materialien reagieren können, die in anderen Prozessen nicht oder sehr schwer oder nur teilweise reagiert werden können, werten wir eigentlich den Energieinhalt der Biomasse um einen solaren Anteil auf. Das heißt, das Synthesegas und das daraus entstehende Flüssigbenzin oder der Flüssigtreibstoff haben einen Energieinhalt, der höher ist als der ursprünglichen Biomasse. Und dies kann ein Faktor von 30% sein.
Gilles Marc, der Forschungsmitarbeiter an der ETH Zürich, er hat das Verfahren getestet. Zuerst im Labor, dann in einer Versuchsanlage am Paul-Scherrer-Institut in Würenlingen, dann im Hinterland von Almería auf dem Forschungsgelände der Plataforma Solar de Almería.
Die Sonnenstrahlung wird mit Hilfe von Spiegeln auf einem Brennpunkt gebündelt. Das kann sich um Parabolspiegel handeln, das kann sich um eine Parabolrinne handeln oder um ein sogenanntes Turmkraftwerk. Das ist ein großer Turm inmitten eines Felds von beweglichen Spiegeln, sogenannte Heliostaten, die der Sonne nachfahren und dafür sorgen, dass die Sonnenstrahlung immer auf die Spitze des Turms gebündelt wird.
Gilles Marc zeigt mir ein Video, das in seinem Labor läuft als Endlosschlaufe. Es ist der erste Versuchsdurchlauf in Almería.
Sie sehen ein Feld von Heliostaten, so Spiegeln, die eigentlich der Sonne folgen und die das Licht nachher auf den Turm bündeln, wo dann auch der Reaktor sich befindet.
Und man muss sich das sehr handfest vorstellen, wenn dann die Biomasse in den Solarreaktor eingefüllt wird.
Der Reaktor wird morgens gefüllt und reagiert dann eigentlich den ganzen Tag. Die Biomasse wird über den Tag verbraucht.
Eingefüllt jetzt im Experimentalstadium mit Schaufel und Mistgabel, später bei der geplanten Pilotanlage, soll ein automatisches Fördersystem zur Anwendung kommen. Die Pilotanlage soll in Brasilien zu stehen kommen. Die Zahlen dazu? Sie soll pro Jahr 50.000 Tonnen Biomasse, vor allem Abfälle aus der Zuckerrohrproduktion, zu 13 Millionen Tonnen Liter Biokerosin verwandeln, bei Investitionskosten von rund 100 Millionen Franken. Und da kostet der Liter, nach Gilles Marcs Berechnungen, gerade mal 80 Rappen. Was, fragte ich ihn, motiviert ihn denn dazu, sich über all die Jahre, 8 Jahre sind es für ihn mittlerweile, für dieses Projekt zu engagieren?
Der Ansporn ist natürlich derjenige, dass man an einer technologischen Entwicklung teilhat, dass man hier sich einbringen kann, um unseren Energieverbrauch nachhaltiger zu gestalten, aber dennoch unseren Lebensstandard auch in Zukunft zu sichern oder sogar zu verbessern.
Und er sagt es mit einiger Unbescheidenheit.
Professor Steinfeld hat diesen Forschungszweig hier eingeführt und ist natürlich weltweit eine der führenden Personen auf diesem Gebiet. Also ich denke schon, dass unsere Gruppe effektiv an der Spitze der technologischen Entwicklung im Bereich der Nutzung der Solarenergie steht.
Gilles Marc, der eine gute Portion Optimismus ausstrahlt, wenn er sagt,
wie ich sehe, sind unsere Technologien und eine Vielzahl der Technologien, die hier in diesem Labor entwickelt wurden, auf einem guten Weg zur kommerziellen Anwendung.
Und er weiß, wie andere seiner Forschungsgruppe auch, dass die Zeit für ihn arbeitet.
Es ist klar, dass unsere Ressourcen sind nicht unendlich. Es gibt natürlich unterschiedliche Ansichten über, wann diese Ressourcen enden werden und wie und was vertretbar ist und was nicht. Aber schlussendlich ist die Solarenergie eine dieser Ressourcen, die wenigstens de facto eigentlich unendlich ist, wenigstens sagen wir in der Zeitspanne, die wir Menschen uns gewohnt sind.
So ist das Labor MLK28, das Labor der ETH, das bisher vielleicht am meisten neue junge Firmengründungen, sogenannte Spin-offs, hervorgebracht hat. Junge Forscherinnen und Forscher, die sich ihr Know-how am Labor erarbeiten, an Prozessen forschen, die bald einmal ihre eigene Firma gründen, weil sie an die Technologie, die sie entwickelt haben, glauben. Auch Gilles Marc ist CEO einer Innovationsfirma, sie heißt Sun Biotech.
Wir sind natürlich zuversichtlich anhand der Prognosen und anhand der Preisprognosen für Solarenergie, für Solaranlagen, dass wir bis 2020 unsere Treibstoffe zu einem mit traditionellen Treibstoffen wettbewerbsfähigen Preis anbieten können. Einerseits eben dank der Preisreduktion im Solarbereich, dank der Verbesserung unserer Technologie, andererseits wegen dem Preisanstieg, dem zu erwartenden Preisanstieg von herkömmlichen Treibstoffen.
Die Sun Biotech ist noch ganz jung. Sie wurde erst im Januar dieses Jahres gegründet mit einem Kapital von 100.000 Franken. Der Vorsitzende lebt und arbeitet in Brasilien und dort will die Sun Biotech denn auch zuerst Fuß fassen.
Als Zielmärkte kommen in Frage, effektiv Länder, wo viel Sonne und viel landwirtschaftliche Ressourcen vorhanden sind. Und der erste Zielmarkt ist für uns Brasilien. Das Land verfügt über sehr große landwirtschaftliche Ressourcen und Sonne ist auch im genügenden Maßmaß vorhanden, sodass wir eigentlich sehen, dass wir dort unsere Treibstoffe zu einem marktfähigen Preis produzieren werden können.
Doch auch andere Märkte kommen in Frage, vorausgesetzt es gibt zwei Dinge, Landwirtschaft und Sonne.
In weiteren Schritten kann man sich natürlich jede Region, die über ähnliche Ressourcen verfügt, auch vorstellen. Asien und Afrika hat natürlich ein riesiges Potenzial.
Man sucht nach Investoren, man möchte die Sun Biotech auf eine solide Grundlage stellen.
Und mich würde es natürlich persönlich freuen, wenn auch konservativere Geschäftsleute investieren würden, das natürlich auch ein Gütezeichen wäre für unsere Unternehmung. Aber wir erwarten natürlich, dass die Investitionen von Personen, Unternehmen kommen, die sich ein bisschen diesem Gedanke der Innovation im Energiebereich verschrieben haben.
Und was so eine relativ kleine Pilotanlage leisten könnte, das ist gar nicht so wenig.
Man könnte den Treibstoff für 150 Flüge mit einem Langstreckenflugzeug von beispielsweise Zürich nach São Paulo liefern.
150 Mal Zürich-São Paulo mit dem Langstreckenflugzeug und im Endausbau, da sieht es dann nochmals ganz anders aus.
Grundsätzlich könnte man mit den Abfällen aus dem Zuckerrohrsektor in Brasilien den gesamten Treibstoffverbrauch des Flugverkehrs in diesem Land decken.
Andere sind mit ihren Spin-offs schon weiter, andere aus der Forschungsgruppe von Aldo Steinfeld. Die beiden jungen Forscher Jan Wurzbacher und Christoph Gebald haben ein Verfahren entwickelt, um CO2 direkt aus der Atmosphäre zu absorbieren. Ein revolutionäres, neues, hocheffizientes Verfahren, das nicht zu vergleichen ist mit den gängigen Verfahren zur Absorption von CO2 aus der Luft. Solche Verfahren wurden kürzlich von der American Physical Society in einer Studie als zu teuer, zu ineffizient, zu energieintensiv bezeichnet. Wurzbacher und Gebals Verfahren hingegen ist sehr schlank, sehr effizient und es kommt vor allem mit wenig Sonnenenergie aus. Auch sie arbeiten mit Sonnenenergie. Die beiden haben, wie Gilles Marg, eine Firma gegründet, die Climeworks, die in diesem Jahr noch eine erste Pilotanlage testen will und bis dann hüllt man sich in Schweigen. Als ich die beiden vor etwas mehr als einem Jahr traf, waren Gebald und Wurzbacher allerdings sehr zuversichtlich. Christoph Gebald zeigte mir die kleine, noch für Labormaßstäbe angelegte Filteranlage.
Also das Herzstück der Technologie sehen Sie da links. Das ist unser Reaktions- oder der Reaktor, in welchem wir unsere chemische Substanz haben. Das ist eine der wirklichen Neuheiten unserer Technologie.
Und Jan Wurzbacher erklärte mir, dass es auch ihm mit diesem Verfahren letztlich darum geht, CO2 zu recyceln.
Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass man sieht, dass der Kohlenstoff in diesem ganzen Kreislauf die Bedeutung des Energieträgers hat. Denn der Kohlenstoff in Form von CO2 oder dann später gebunden in Form von synthetischen Treibstoffen ermöglicht es, die Sonnenenergie an einem Ort zu nutzen, wo sie in großen Mengen vorliegt, beispielsweise in der Sahara oder im Wüstengürtel. Und an diesem Ort die Energie der Sonne in chemische Energie in Form von Kohlenstoff in flüssigen Treibstoffen umzuwandeln.
Gilles Marg weiß, dass seine Arbeit am sonnenbetriebenen Biomassereaktor nur ein Ansatz unter vielen ist, um mit CO2 wieder Treibstoffe zu gewinnen. Längerfristig, vermutet er, werden noch andere Technologien, die zurzeit noch in einer früheren Erprobung stehen, das Rennen machen.
Das langfristige Ziel ist natürlich der komplette Ersatz von fossilen Treibstoffen durch Solarenergie. Und hierzu wurden in unserem Labor Prozesse entwickelt, sozusagen. Wir stellen Synthesegas her, das nachher in Flüssigtreibstoffe umgewandelt werden kann, durch die Auftrennung von Kohlendioxid, also CO2, und Wasser.
CO2 plus Wasser gibt einen neuen Treibstoff. So einfach kann es nun aber doch nicht sein und ist es auch nicht.
Dieser Prozess läuft in zwei Stufen ab. In der ersten Stufe, in einem Hochtemperaturschritt, wird ein Metalloxid reduziert. verschiedene Metalle sind denkbar. Das Verbindende ist, dass eigentlich diesem Metalloxid bei hohen Temperaturen der Sauerstoff entzogen wird.
Also wird aus Zinkoxid beispielsweise wieder Zink. Und dieses Zink nun möchte aber seine Sauerstoffatome wieder zurück.
In einem zweiten Prozessschritt bei tieferen Temperaturen wird diesem Metall Wasser und CO2 hinzugefügt und dieses Metall holt sich den Sauerstoff bei diesen zwei Substanzen zurück und übrig bleiben wieder die Mischung aus Wasserstoff und CO, das Synthesegas, welches nachher zu flüssigen Treibstoffen prozessiert werden kann.
Das Zink, das wieder zum Zinkoxid werden möchte, holt sich seine Sauerstoffatome beim Wasser und beim CO2 und es bleibt das Synthesegas zurück. Und dieses kann verbrannt werden. Es entsteht CO2, das wiederum durch diesen sonnenbetriebenen Zyklus zu Treibstoff verwandelt werden kann. Auch hier kein Perpetuum mobile, kein chemisches Wunder. Es braucht Energie, es braucht Wasser, es braucht viel Land für das Solarkraftwerk. Aber die Idee ist vorhanden, wie man besser, kreativer mit CO2 umgehen könnte. Ob synthetische Treibstoffe direkt aus CO2 oder aus Biomasse, die Schweiz, sagt Gilles Marc, könnte von diesen Technologien auf jeden Fall profitieren.
Was ich hauptsächlich als Nutzen sehe für die Schweiz, ist die Tatsache, dass die Emissionen von Treibhausgas sind kein lokales, kein nationales Problem, sondern ein globales. Das heißt, wenn speziell in sich stark entwickelnden Ländern wie beispielsweise Brasilien die CO2-Emissionen des Transportsektors gesenkt werden können, profitiert davon auch die Schweiz.
Und es wäre, fügt er hinzu, ein Mittel, um gerade auch aufstrebenden Ländern wie Brasilien, China oder Indien eine Energiezukunft zu sichern, eine Energiezukunft ohne kapitale Ressourcenverschwendung.
Es ist eine Lösung einerseits des Klimaproblems und andererseits des Energieproblems, denn wachsenden Energiehunger der Welt und speziell den von sich so stark entwickelnden Ländern wie Brasilien zurzeit auch in Zukunft sicherstellen zu können, ohne dass die Leute Abstriche in ihrer Lebensqualität machen müssen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.